Fixpunkte.
Fixpunkte.
Genau. Fixpunkte. Machen wir Fixpunkte. Ja, Omega-Stetigkeit, da haben wir auch gesagt.
Genau, nicht? Also.
Wenn wir mit Omega-Stetigkeit aufgehört hatten, wäre das CPUs aufgehört. Ja, Omega-CPUs.
Und dann Omega-Stetigkeit. Kleinster Bitpunkt. Dann haben wir ja mal die Klinik. Da habe ich wieder viel zu wenig Material, aber wenn du da ist, dann macht das ja auch was.
Ich habe das Gefühl, wir kommen generell nicht so schnell voran, wie wir gehofft hatten.
Ja, das ist so. Man steigt an diese Menschen.
Das ist halt nicht das Problem, wenn man nur drei Leute.
Ja, ja,
das hast du dann, wenn einer fehlt, ist gleich ein Drittel der ganzen Belegschaft weg.
Also, machen wir einfach mal, nicht? Nochmal, also hier, nicht Erinnerung Omega CPO, nicht? Da habe ich also.
Entschuldigung. Perfekt, man schreibt das erste Wort. Ja,
stimmt.
Fragen, ob man eine kausale Beziehung ist. Also, das ist.
Das war eine Tür, genau.
Ein Omega-CPO, jetzt!
Wie wahrscheinlich durch die Möglichkeit, diese Videoaufnahme irgendwohin direkt übertragen.
Ein Livestream.
So, also, ja, da das was ist, was irgendwie, ja, dann meine ich einfach die ganze Definition nochmal. Ja, also Definition, ein Omega-CPO, ja. Zack, ist wieder gekrallt. Ein Omega-CPO, das besteht aus, nicht? Also es ist zunächst mal einfach eine geordnete Menge, ja, partiell geordnet. Die Ordnung wieder mit eckigen Kleiner gleich geschrieben. Und man definiert also eine Omega-Kette zunächst mal. Als einfach eine aufsteigende Folge von Linux. Also x0 ist kleiner gleich x1, kleiner gleich x2 und so weiter. Und man hat also Omega-Vollständigkeit, also ein Omega-CPU ist eine Omega-vollständige partielle Ordnung, das ist das Wort, ja, ein CPU wie Complete Partial Order oder ein Omega-Complete Partial Order. Omega-Vollständigkeit heißt, jede Omega-Kette, die ich jetzt der Klarheit halber, um zu sagen, warum das Omega-Kette heißt, also indiziere über i kleiner Omega, was also nichts anderes ist als eine schlaue Art zu schreiben, alle natürlichen Zahlen. Ja. Jede Omega-Kette hat also Cremum, nämlich ja, nämlich ist gut, also welches das dann ist, wissen wir natürlich nicht, aber wir haben eine Schreibweise dafür, nämlich eckiges Supremum mit Omega von X. So. So, der Satz. Der klinische Fixpunktsatz, den man eben so kompliziert nennen muss, wie ich letztes Mal schon sagte, weil eben klinischer Satz nicht reicht. Der Satz von Klini besagt, reguläre Ausdrücke und endliche Automaten sind dasselbe. Das hier ist der klinische Fixpunktsatz. Der besagt, wenn ich ein Omega-CPU habe, x, kleiner gleich, und eine Endofunktion f, von der ich voraussetze, dass sie Omega-stetig ist, und jetzt kommt in Klammern, was das heißt, Das heißt nämlich, wenn ich sie anwende auf das Supremum einer Omega-Kette, dann kommt raus, das Supremum der Omega-Kette, die ich bekomme, muss vorsichtig sein, ja. Also das ist das Supremum einer Familie von Elementen, von der ich zunächst mal nicht weiß, dass sie eine Omega-Kette ist, weil ich nirgendwo gesagt habe, dass F monoton ist. Ja, sobald F monoton ist, bildet F ja Omega-Ketten auf Omega-Ketten ab. Aber zunächst mal verlangen wir nur, dass also das Supremum dieser Familie F von Xi ist, stets. Ne? Also stets ist eine Art, sich aufwendige Quantoren über komplizierte Strukturen zu sparen. Nicht? So, wenn also dieses F Omega stetig ist, dann folgt F hat einen kleinsten Fixpunkt, den kürzen wir ab NFP, die least fixed point. Und zwar ist der Supremum einer bestimmten Omega-Kette. Und zwar dieser hier. Ja, wie sieht die aus, diese Omega-Kette? Also ich habe, Omega CPO mit Bottom wird es lassen. Also mit Bottom heißt also mit kleinstem Element. Also schon, sonst kann ich noch nicht mal die Aussage des Satzes hinschreiben. Ja, wie sieht das aus, wenn ich ein kleinstes Element habe, Bottom, dann kann ich ja F drauf anwenden. Ja, dann kriege ich F von Bottom. Ja, dann gilt offenbar, dass Bottom kleiner F von Bottom ist, weil Bottom ja kleinstes Element ist. Wenn ich jetzt reinstecke, dass F monoton ist, das müssen wir uns noch überlegen, dass das F tatsächlich monoton ist, ja? Dann folgt an dieser Stelle, dass f von Bottom kleiner f Quadrat von Bottom ist, wobei ich mit f Quadrat eben zwei Anwendungen von f meine. Einfach durch Anwendung der Monotonie etc. Also ist diese Familie von Elementen, der f hoch i von Bottom, das ist eine Omega-Kette. So, aber da haben wir jetzt Schulden gemacht, nicht? Wir müssen jetzt noch zeigen, dass, also übrigens sind wir die ganze Zeit schon beim Beweis, nicht so nur, um irgendwie zu orientieren, wo wir sind hier.
Ach so, okay.
beim Beweis bzw. der Erklärung des Statements, nicht? Also bei der Erklärung der Tatsache, dass ich dieses Element, von dem ich behaupte, es sei der NFP, überhaupt hinschreiben darf. Nicht, dass ich darf, also das Ding, das existiert ja erstmal nach den vorliegenden Annahmen, nur dann, wenn ich eben zeigen kann, dass das Ding eine Kette ist. So, also das ist eine Kette, wenn F monoton ist. Nicht? Also machen wir hier drüber ein Lemma. Da freuen sich immer alle, wenn also zwischendurch während eines Beweises Lemmata eingefügt werden. Man kann das Lemma auch einfach in den Beweis reinschreiben. Nicht? Das ist kein Problem, wird dann darauf gemacht. Also, Lemma. Wenn F Omega stetig ist, dann ist F auch monoton. Also ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, sonst müssen wir das mit voraussetzen in Omega stetig. Beweis. Naja, was müssen wir zeigen und das uns hernehmen? Zwei Elemente, x ist kleiner als y. Nicht? Und ich muss zeigen, dass dann f von x kleiner als f von y ist. Ja, dann habe ich eine Omega-Kette, ne? Indem ich einfach mit y weiter fortsetze. Ne?
Keine Ahnung. Okay.
Ja, was ist das Supremum dieser Omega-Kette?
Y.
Ne? So. Ja. Und die Definition von Omega steht, ich sage, wenn ich auf dieses Supremum f anwende, kriege ich das Supremum der Familie dieser f von xi, von dem hier noch nicht gesagt ist, dass das eine Kette ist. Ne? Also ich habe, also weil f Omega stetig ist, f von y ist gleich Supremum der naja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ist Supremum der Bildfamilie, die hat nur zwei Elemente, nämlich f von x und f von y. Also das ist f von x join f von y, wobei ich also jetzt hier ein
lineares Supremum schreibe. Was? Davon ist Supremum dann aber, oder?
Nee, das hier heißt ja schon Supremum. Ja? Also das hier ist ein binäres Supremum, was ich einfach als binäres Konnektiv in der Mitte schreibe. Ja?
Binäres Supremum, okay.
Ja, ne? Also die größte obere Schranke von zwei Elementen. Nicht? Also das ist, nicht? Wenn man gewohnt ist, bei Supremum an lineare Ordnung und reelle Zahlen und sowas zu denken, dann macht natürlich ein binäres Supremum nicht viel Sinn. Das ist einfach ein Maximum. Nicht? In partiellen Ordnungen ist also ein binäres Supremum ein sinnvoller Begriff. Nicht? Also das ist halt die kleinste obere Schranke dieser beiden Elemente, die im Allgemeinen keins dieser beiden Elemente sein muss. Beispiel Potenzmenge mit Vereinigung. Nicht? Also das ist so das, was man sich da zu denken kann. So, ja, wenn aber f von y das Supremum von fx und fy ist, wie in diesem Falle, also doch eins der beiden Elemente, ja, dann heißt das, insbesondere, dass f von x kleiner f von y ist. So, okay, also, nicht? Das hier ist eine Kette. Das heißt, ich darf es zumindest mal hinschreiben. So. Sagen wir es also mal ausdrücklich. Nicht? Also dieses Supremum über alle von Bottom, das Ding existiert. So. Dann sind jetzt zwei Dinge zu zeigen. Erstens, das Ding ist ein Fixpunkt, nicht? Und zweitens, es ist kleinster Fixpunkt.
Okay, wenn wir sagen wollen, dass es Fixpunkt ist, setzen wir es einfach mal in F ein. Also wenn wir die Omega-Stetigkeit das hier das ist einfach nur das gleiche wie das hier und das einzige, was jetzt hier fehlt im Vergleich zu dem, ist f hoch 0 von Bottom, also Bottom. Und naja, wenn ich Bottom dazu nehme, dann ändert sich ja die obere Schranke nicht, weil jedes Element ist eine obere Schranke von Bottom. Das heißt, das ist das gleiche wie das hier.
Okay.
Okay, jetzt wollen wir sagen, dass es kleinster Fixpunkt ist, das heißt, dass es kleiner als jeder andere Fixpunkt ist. Okay. Gut, dazu reicht es eigentlich zu zeigen, dass alle Elemente hier kleiner gleich dem hier sind, weil das hier ist ja eine kleinste obere Schranke. Und das sieht man einfach, das sieht man induktiv an. Also das kleinste Element ist natürlich kleiner gleich y.
Formal ist das natürlich eine Emotion.
Ja.
Wir halten mal fest, was brauchen wir hier von Y genau?
Das ist ein Präfixpunkt.
Genau, ne, es reicht uns f von Y kleiner gleich Y, das heißt, der kleinste Fixpunkt ist gleichzeitig auch kleiner gleich allen Präfixpunkten. Nicht? Das heißt, da können wir oder den Satz noch erweitern. Ja, an dieser Stelle vielleicht für die, nicht? Also f hoch i von Bottom ist kleiner gleich y für alle drei Fixpunkte y der Induktion. Also das ist ein Primum kleiner gleich y. Und Sache. Ich kann was da reingeht, ist eben die Definition des Supremums. Ja, das Supremum ist die kleinste obere Schranke. Soweit wir also gezeigt haben, dass Y eine obere Schranke von den Dingern hier ist, ist das Supremum drunter. So, ne, also schärfen wir den Satz nochmal. So, ja, jetzt haben wir diese beiden Fixpunktsätze in der Tasche. Ja, also einmal Satz von Knast-Tatarski. Was verlangt der Satz von Knast-Tatarski, wenn wir uns jetzt mal auf kleinste Fixpunkte einschießen. Gut, der Satz von Knast-Tatarski hat selbst duale Voraussetzungen, deswegen ist es im Grunde egal, aber ich formuliere es mal so, wie wir es also für die kleinsten Fixpunkte brauchen. Für die kleinsten Fixpunkte braucht der Satz von Knast-Tatarski, da kann ich auch von mir versprechen bei, der braucht alle Infima. Wir erinnern uns, der kleinste Fixpunkt ist, oder kleinste Präfixpunkt ist definiert als das Infimum aller Präfixpunkte im Satz von Knast-Tatarski. Und er braucht dafür aber nur das F von Notums. Der Satz von Klini im Vergleich dazu. Der braucht Suprema von Omega-Ketten. Das sieht aus, als wäre das hier zunächst mal völlig disjunkt von den Voraussetzungen her, aber alle Infima ist äquivalent zu alle Suprema. Also haben wir hier in Wirklichkeit also alle Suprema versus nur ein paar Suprema, die hier gebraucht werden. Aber da müssen wir eben mehr an Voraussetzungen für F reinstecken, F ist Omega. Gut. Und die Charakterisierung von μf, die ist also hier schöner als da, nicht nochmal hier, μf ist ein also ist hier ein Infimum aller Präfixpunkte, nicht bfp abgekürzt. Und hier ist der kleinste Fixpunkt oder kleinste Präfixpunkt ein Supremum einer Omega-Kette, also einer deutlich also ein deutlich übersichtlicher konstruiertes Objekt. So insbesondere ist es geradezu ein konstruktives Objekt, also ich kann durch Iterieren von f kann ich also den Fixpunkt beliebig weit approximieren, ja? Also durch praktisch endliche Objekte, wenn ich Glück habe, jetzt mal vorausgesetzt, dass überhaupt also das f und das x erstmal endliche Objekte sind, werde ich, wenn ich voraussetze, dass das x endlich ist, ist das auch ein übliches Objekt, aber man, gut, dann kann man nachzählen und sieht also, dass das hier im endlichen Fall eine viel größere Menge ist als hier und nicht das hier ist exponentiell groß im Zweifelsfalle. Ja, nein, dass das hier.
Doch, kann man endlich groß sein für die Identitätsfunktion.
Also wenn ich mir vorstelle, die unterliegende Menge wäre eine Potenzmenge, so, dann ist also dieses Ding hier, ja. Dieses hier, das ist dann so groß wie die, potenziell so groß wie diese Potenzmenge selbst, ja, also exponentiell groß letztlich, wenn ich unterstelle, dass die Potenzmenge exponentiell groß ist, dagegen das hier, ist dann, was ist das? Das ist eine wachsende Menge von Teilchen, ja. Die kann aber nur linear lange wachsen. Ja? Das heißt, da habe ich also exponentiell gegen linear. So. Okay, lassen wir es da erstmal stehen und gucken uns erstmal jetzt an, warum wir uns für Fixpunkte überhaupt interessieren. Genau, deswegen habe ich schon mal vorbereitet hier. Konkrete Zahlen. Ich bin
zweistellig. Ja, wenn ich verwende schon so was Absurdes wie konkrete Zahlen. Also bitte.
Ich zitiere immer gerne aus einem Vortrag über quasimetrische Räume, wo also eine Metrik definiert wurde, die also per Fallunterscheidung definiert wurde, und zwar im Wesentlichen eine Lücke haben sollte in dem Raum. Nicht? Da war also ein Fall, wo man also Zahlen bis da und dahin kriegt, und dann sollte also darüber hinaus sein, dass der andere Fall als konstant definiert sein. Where A is a very large number, like 100.
A very large number. Yeah.
Sehr schön.
Das sind ja hier alles ziemlich abstrakte Fixpunkte. Keine, also man kann das natürlich, glaube ich, auch auf konkret irgendwelche Zahlen anwenden, aber ich schätze mal, darum wird es eigentlich letztendlich nicht gehen, oder?
Nee, also, es, also ich meine, man kann das schon nachher ganz konkret ausrechnen, ja, also das ist, geht um Algorithmen, also einen Algorithmus, der sogar einen bekannten Namen hat, der Partition Refinement Algorithmus. Aber, also um Zahlen geht es nicht mehr. Okay, also, gehen wir mal wieder zurück zum Thema Bisimulation. Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? So. Also, sehen wir uns nochmal die Definition an. Ja? Also, R ist eine Bisimulation, per Definition. Klar, wenn Folgendes gilt. Ich schreibe es jetzt mal bewusst nicht mit infix für r, sondern ich schreibe x, y in r. Ja, also für alle x, y in r gilt für alle x' gilt ja, ich würde vielleicht sagen, für alle x' mit Alpha gilt, wenn x mit Alpha einen Übergang nach x' macht, dann folgt, x existiert an y'. So, das gilt, zwei Dinge. Y macht mit Alpha einen Übergang nach y'. Und x' und y' sind in R. So. Und umgekehrt schreibe ich mal dahin. Ne? Also, wenn y einen Übergang hat, etc. 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 So, wenn wir da jetzt lang genug hingucken, dann sehen wir, dass da verlangt wird, dass R in einer bestimmten Menge enthalten ist. Ja, für alle x, y aus R, also alle Elemente von R schlechthin, gilt irgendeine Eigenschaft, die mir natürlich eine Menge beschreibt. Und die Menge, in der x und y enthalten sein sollen, die wird beschrieben durch eine Eigenschaft, die wiederum R erwähnt. Mit anderen Worten, also von R abhängt. Ja, und schon dadurch sehe ich also, dass ich das Ganze in folgender Form schreiben kann. R ist Teilmenge von F von R. Mit. So, ja, ne? Also gut, jetzt müssen wir das einfach alles abschreiben und alles, was um das R drumherum steht, ja, also ich mache jetzt hier ein, die Didaktikkreide ist wieder zu Hause geblieben. Also hier haben wir so ein Loch, so ein Platzhalter, ne, wo wir das R haben, da reißen wir das R einfach raus, nicht? Und schreiben allgemein F von S jetzt mal um Platz zu machen, dass wir das wirklich allgemein formulieren und nicht wieder nur auf die rechte Seite abschreiben. Naja. Ich sage jetzt gar nicht mal, wo hier x und y kommen aus zwei LTS, deren Zustandsmengen ich bisher nicht bezeichnet habe und auch jetzt nicht weiter bezeichne. Ja, die Menge aller Paare xy, das gilt. Naja, der ganze Kladderadatsch nicht. Für alle x' Alpha gilt, wenn x einen Übergang mit Alpha nach x' macht, dann folgt es existiert in y' mit y nach einem Alpha-Übergang nach y' und x' y' sind im aufgepasst, jetzt kommt mein Platzhalter S. Und umgekehrt. So, aha. Nachtigall, wir können jetzt ab. Ja? Also, wir sehen hier, die Definition einer Riesenmodulation läuft darauf hinaus, dass L ein Postfixpunkt für eine bestimmte Funktion. So, was helfen uns jetzt unsere Sätze da weiter?
Naja, man könnte eventuell diese partielle Ordnung dadurch herstellen, dass man das als Teilmengen definiert.
Teilmengen von was genau?
Naja, also man sagt, das was rauskommt, also wenn das was rauskommt, Teilmengen von dem ist, was ich reinstecke, zum Beispiel, also ich habe zwei Mengen R und S und wenn jetzt R in S enthalten ist, dann ist R partiell geordnet kleiner als S.
Genau, nicht? Also ich nehme, also meine partielle Ordnung ist die folgende. Na gut, jetzt schreibe ich doch mal die bisher nicht erwähnten Namen der Zustandsräume hin, was hilft es ja. Also sagen wir mal, es sind wie immer Q1 und Q2. Ja, die Zustandsräume Q1 kreuz Q2 erhalten ja natürlich nicht Q1 kreuz Q2, sondern die Potenzmenge davon und enthalten sie. So. Ja, was für Eigenschaften hat denn diese partielle Ordnung?
Sie ist transitiv.
Ja, das also über die Tatsache hinaus, dass sie eine partielle Ordnung ist.
Okay.
Das ist ein vollständiger Verband. Insbesondere ist es.
Insbesondere existieren alle Infima erstmal.
Nicht alle Infima, alle Suprema. Also insbesondere ist das Ding ein Omega-CPO und auch das Duale eines Omega-CPOs, wenn wir so wollen. Ja, also die umgekehrte Ordnung ist auch ein Omega-CPO. Es ist sogar eben ein vollständiger Verband. Okay, was sagt uns das? Oder was müssen wir noch checken, um jetzt mal unsere Sätze da anzuwenden?
Ob unser F monoton bzw. Omega steht.
Hier. Ne, ich noch lieber wäre es natürlich, es wäre Omega stetig, dann könnten wir den schöneren Fixpunktsatz anwenden. Nicht? Gut. Ja, wie sieht es denn aus?
Naja, unser F ist auf jeden Fall monotron.
Ja, warum?
Beweist man es jetzt am schlauesten. Okay, also wir haben einen Platzhalter S. Mhm. Und in dem S, in F von S gibt mir jetzt alle X und Y, für die eben diese Eigenschaften gelten. Also irgendwie, ich weiß es monoton, also ich komme gerade nicht drauf, wenn man es gescheit zeigt.
Also wenn es für je, wenn man nur mal die erste Hälfte nimmt, wenn es für jedes x' ein y' gibt, sodass es in S liegt, dann gibt es natürlich auch ein y', sodass es in der Obermenge von S liegt, und genau das gleiche. Und bei der zweiten halt analog.
Also grob gesagt, ja, also wenn ich S hier größer mache, dann stelle ich ja weniger Bedingungen an x'y'. Und damit auch letztlich eine lockere Bedingung an xy. Ja, weil ja, dieses y' hier, also das x' und das y', das dafür existieren muss, die haben es halt leichter in S zu sein, wenn ich S größer mache. Nicht? Also es ist schlicht und einfach offensichtlich, dass das monoton ist. Ja, woran liegt das? Es liegt daran, dass das S hier praktisch nur in positiver Position verwendet wird. Ja, wenn ich jetzt hier abfragen würde, dass irgendwas nicht in S ist zum Beispiel, ja, auf die Idee könnte ich ja auch kommen, dann wäre natürlich Monotonie zum Teufel. Ja, aber dadurch, dass ich hier nur immer positiv abfrage, dass irgendwas gefälligst in S zu sein hat, ja gut, das ist umso leichter, je größer ich S. Also... Das Ding hier.
Na klar.
Ist offenbar monoton. Nun, klar nicht. Man könnte da jetzt einen formalen Beweis draus machen. Wie sehe der aus? Also ich nehme an, S sei enthalten in S', nicht? Und nehme mir her ein Element XY, das diese Bedingung hier für S erfüllt und zeige dann, es erfüllt diese Bedingung auch für S'. Das ist sehr, sehr wenig illuminierend. Ja. Okay, so, monoton, schön. Also, was haben wir davon?
Wir können den Fixpunktsatz anwenden. Den Knaster-Tarski-Fixpunktsatz erstmal.
Den Knaster-Tarski-Fixpunktsatz. Welches schon bekanntes Statement liefert uns das?
Dass es einen kleinsten Präfixpunkt gibt.
Einen kleinsten Präfixpunkt, ja, das ist wahr. Dieses F hat einen kleinsten Präfixpunkt. Was ist der kleinste Präfixpunkt von F?
Die leere Menge.
Ja.
Applaus, Erkenntnis.
So, das ist also jetzt nicht der Teil des Knaster-Tarskischen Fixpunktsatzes, den wir hier verwenden wollen, sondern ich habe ihn nicht angeschrieben,
das hat auch den größten.
Genau, nicht? Der Knaster-Tarskische Fixpunktsatz ist ja, also arbeitet mit selbstdualen Voraussetzungen. Er liefert uns also unter den gleichen Voraussetzungen auch die duale Aussage, nämlich, dass ein größter Postfixpunkt existiert.
Und das wäre genau unsere Bisimulation.
Nicht, das wäre nicht unsere Bisimulation, sondern, Vorsicht mit dem Termini, das ist ein bisschen zungenbrecherisch.
Die Bisimilaritäts.
Dankeschön. Ja, das liefert uns also hier das, ja, im Kurs schon mal bewiesene Statement, dass Bisimilarität jeder Seite wieder eine Bisimulation, nämlich die größte ist. Das ist genau das, was uns der Knastatarski, der Fixpunktsatz hier liefert. Nicht? Und, aber er ist also eben berechnungstechnisch ist er eher ungünstig gebaut, nicht? Weil er eben jetzt verlangt, dass wir praktisch sämtliche Teilmengen von Q1 und Q2 angucken, dann alle rausfiltern, die nun also Postfixpunkte von diesem F sind, also sprich alle Bisimulationen und dann von denen vereinen. Also mit anderen Worten, algorithmisch ist er, liefert er uns das, was wir praktisch schon mal in der Analyse letztes Mal, als wir uns über die Spielcharakterisierung von Dissimulationen Gedanken gemacht haben, algorithmisch ausgedacht haben. Das ist praktisch ein NP-Algorithmus. Ja, man muss, wenn man das anwenden will, dann muss man praktisch eine Dissimulation raten und gucken, ob unser Zielpaar da drin liegt oder nicht. Und natürlich checken, dass es eine Dissimulation
ist. Die Frage, ob F Omega schlicht ist.
Es ist die Frage, ob F Omega stetig ist. Genau. Also, ja, mal nachher.
Ich hätte gesagt, ja.
Lass mal das mal im Raum stehen. Wenn er da sagt, muss das ja beweisen.
Genau deswegen kam ich ins
Zügel. Das würde mir beweisen. Also ich meine, man kann es argumentieren, finde ich. Ein bisschen. Also okay.
Ja, ich versuche es mal irgendwie.
Also man sieht das dann schon. Vertraut mir.
Ja, wahrscheinlich sieht man, dass es eben nicht unbedingt stetig ist.
Was soll ich denn wegwischen? Vielleicht die ganze linke Seite.
Die ganze linke Seite. Sagen. Ich frage mich, ob diese Technik schon mal in den Schulen angekommen ist, wo man immer diese blöden Schwämme hatte früher.
So. Okay. Omega-stetig. Omega-stetig bedeutet ja im Prinzip,
dass gelten muss, wenn wir eine Omega-Kette haben. Was in dem Fall bedeuten würde, wir haben irgendwelche Mengen. Nehmen wir die jetzt auch einfach mal x0, die dann jeweils größer gleiche Mengen haben und sich das Ewigkeiten fortsetzt. Und diese Kette
ein Supreme.
Wenn ich mal einen Tipp geben darf, also wenn ich mir die Notation für F und S angucke, ist X ein ungünstiger Name, nicht?
Ach, okay.
Warum wir gut. S0, S1 und S2 nennen und so weiter?
Gut, machen wir daraus S0, S1, S2. Dann gibt es auch ein größtes SI.
Das kannst du eigentlich sogar rund machen, weil es ist ja in dem Fall einfach eine Vereinigung.
Tatsächlich ist es dann genau nicht. Das
ja, ist sogar okay. Eine
große Vereinigung, genau. Ja.
So, sehr schön. Okay, gut. Also das gilt auf jeden Fall.
Ja.
Und Omega-stetig würde jetzt bedeuten, dass unser F von dieser Vereinigung das gleiche ist wie die Vereinigung aller Fs. Ich denke, das müsste eigentlich auf jeden Fall gelten, weil warum gilt das? Okay, F ist monoton auf jeden Fall.
Also gilt welche Inklusion trivialerweise?
Rechts nach links.
Ja.
Ja. Also müsste man sich mal gucken, angucken, ob die von links nach rechts geht.
Also ob das da auch da drin ist. Okay, sagen wir einfach mal schön hin. Trivial.
Ja, die Kreide können auch. Wir haben auch sogar noch so ein Packen da, damit das gar nicht so witzig sein kann.
So, okay. Ist Teilmengenzeichen wie rum? So rum, oder?
Die Trivial war die von
Leuten. Die andersrum. Oder
wenn man die, so die Reihenfolge der Mengen auch noch vertauscht, dann wird es von links nach rechts.
Also doch.
Ach so. So rum. Ja, so. Achso, jetzt war die Reihenfolge.
Jetzt habe ich es vertauscht. Das ist jetzt vielleicht etwas verwirrend gewesen. Tut mir leid. Okay. Also, dass das in dem enthalten ist, ist trivial. Und andersrum, das was hierin enthalten ist, das ist jetzt die Frage. Okay. Okay, naja, ich glaube, das ist aber eigentlich auch klar, weil das Ganze monoton ist. Das heißt, egal welches wir hier nehmen, das da müsste immer größer sein oder gleich groß. Weil wir hier die größte Menge schon reinstecken, die es gibt.
Wir wollen die Inklusion von rechts nach links zeigen jetzt. Ne?
Also, dass das da drin ist.
Ja.
Naja, gut, okay, aber ja. Das ist ja klar, aber im Prinzip ist das ja hier nichts anderes als eine. Okay, wie zeigen. Irgendwie ist es trivial klar für mich, aber irgendwie ist es vielleicht das doch nicht. Ich weiß es nicht.
Das Problem ist halt, dass es nicht unbedingt die größte gibt in dem Sinne.
Genau.
Ah, dass das hier, dass das, oder?
Das können ja alles echte Inklusionen sein und das kann dann endlich so weitergehen.
Auf der linken Seite.
Ach so. Dass es gar kein I gibt, oder wie?
Ich wäre jetzt wirklich hier in die Definition reingegangen.
Ja.
Und hätte halt gesagt, so schaut
es. Und dem da?
Ja. Wenn man dann sagt, man hat so ein paar XY, sodass es x-y- in der Vereinigung von dem SI ist. Dann ist es x-y- in irgendeinem von den SI drin.
Mhm.
Und damit ist das xy, was ich mir angeschaut habe, im F von diesem SI drin. Und damit müsste man dann die Infusion haben.
Ja, nur aber mal vorsichtig.
Okay. Ja gut, das meinst du.
Wir müssen das nicht gelten. Also x-y- ist immer in einem der SI enthalten. Genau. Ja, das ist jetzt schon mal richtig beobachtet.
Ja.
So, ist damit xy schon in f von diesem SI drin?
Moment, was stecken wir genau in S rein? Wir stecken in F von S dieses S rein. Dann gibt uns F von S die Menge aller xy, für die das gilt. Das heißt, wenn jetzt S irgendeine Menge ist von Zuständen, gibt uns das alle Zustände, die dorthin führen zu den Zuständen, die bereits in S drin sind, oder?
Ja, also S ist ja eine Menge von Paaren von
Zuständen. Ja, okay. Das heißt im Prinzip, wenn wir... Was macht diese Funktion genau? Diese Funktion macht, dass wenn wir Paare von Zuständen haben, uns diese Funktion alle Paare von Zuständen gibt, deren also Übergänge auch zu den bereits vorhandenen Paaren führt.
Ja, so ganz nicht. Ne? Also es ist schon eine kompliziert quantifizierte Formel, von der wir so nicht wegkommen. Ja, also für alle x' existiert ein y', sodass x' y' in S liegt. Ja, für ein. Ja, also wir kriegen jetzt,
irgendwie nicht so hübsch.
Wir warten jetzt mal ab, ja, lassen das mal so ein bisschen offen. Wir interessieren uns für das Ganze ja nun als Berechnungsproblem zunächst mal auch. Ja. Das heißt, wir setzen vermutlich dann in den Anwendungsfällen meistens voraus, dass das Q1 und das Q2 endlich sind. Gut, ich will jetzt hier nicht davon ablenken, dass Bisimilaritätsprüfung auch ein Berechnungsproblem ist, was man sich für nicht endliche LTS angucken kann und das auch regelmäßig tut. Die dann natürlich eine endliche Beschreibung haben müssen, zum Beispiel durch irgendeine rekursive Definition in einer geeigneten Prozessalgebra. Da läuft man fast immer, man läuft da sehr schnell in Unentscheidbarkeit an. Ja, also für hinreichend ausdrucksschwache Prozessalgebren, die aber durchaus noch in der Lage sind, unendliche LTS zu definieren, kriegt man noch so gerade mit achtem Entscheidbarkeit. Aber allgemein eben nicht. Gut, wir setzen voraus, Q1 und Q2 sind jetzt mal endlich. Okay. Wenn Q1 und Q2 endlich sind, dann haben wir also hier vor uns, also ist die Potenzmenge natürlich auch noch endlich, ja, und wir haben also hier vor uns eine endliche partielle Ordnung. So. Wann ist eine endliche partielle Ordnung in Omega-CP hoch? Ja, dann ist sie auf jeden Fall in Omega-CPO, ja, also was diese hier in Omega-CPO, das ist also eine blöde Frage an
dich. Immer.
Immer.
Ja, okay.
Warum immer?
Ja, jede aufsteigende Kette kann nur endlich viele verschiedene Elemente haben und eben gerade das größte davon.
Also jede aufsteigende Kette muss irgendwann stabil sein. Ne? Also, und wenn sie stabil ist, dann ist natürlich das Element, bei dem sie stabilisiert ist, isoprem. Ja, also halten wir fest. Jede endliche partielle Ordnung. CPO. Und natürlich auch ein Co-Omega-CPO, also sie hat dann auch infima absteigender Ketten. Ja. Ja, und dann ist eine Abbildung einer solchen endlichen partiellen Ordnung, die immer ein Omega-CPO ist, dann ist eine Abbildung, die auf so ein Ding definiert ist, Omega stetig.
Schon wenn sie monoton ist.
Schon wenn sie monoton ist. Nicht? Wenn, Das müssen wir schon voraussetzen. Also allein das wissen wir allein deswegen schon, weil jede Omega-stetige Abbildung ja monoton ist und es ganz sicher Abbildungen auf einer partiellen Ordnung gibt, die also nicht monoton sind. Also das brauchen wir ganz sicher als Voraussetzung. Nicht? Und wenn eine Funktion monoton ist, nicht, und ich ihr so eine Kette anfüttere, dann transformiert sie natürlich in eine Kette, deren Supremum dann das Ende ist, bei dem sie stabilisiert. Nicht? Und das ist dann auch gleichzeitig das Bild der Stelle, wo es im Urbild stabilisiert. Nicht? Also, nicht? Also, wenn x, kleiner gleich endlich ist, dann ist ist eine Abbildung in irgendeine andere partielle Ordnung Omega stetig. Genau dann, wenn f monoton ist. Aha, das heißt also im Endlichen reicht uns für die Anwendung des klinischen Fixpunktsatzes, dass dieses f hier monoton ist. Das liefert uns also einen Algorithmus und der heißt Partition Refinement. Und der sagt mir, wie ich meistens dann, wenn ich ein Partition Refinement nenne, auf einem einzelnen LTS, ja, also im Grunde egal, wenn ich zwei LTS habe, dann packe ich sie halt zu einem zusammen. Wenn ich berechne, also Bisimilarität auf auf so einem Ding, auf einem einzelnen Konditionssystem. Auf dem Ding ist sie dann eine Äquivalenzrelation. Ne? So, und ich berechne das als ein Infimum einer absteigenden Kette jetzt. Ich verwende den dualen Satz von Fini, weil ich ja einen größten Fixpunkt suche, nicht einen kleinen. Das heißt, ich nehme ein Infimum über alle i kleine Omega von f hoch i angewendet auf ja, top, nicht? Und jetzt nicht mehr bottom, sondern top, ne? Alles dualisiert, also Vereinigung dualisiert zu Durchschnitt, also, kann ich auch gleich schreiben, so, ne? Durchschnitt, weil das die Art ist, wie ich ein Klima da bilde, Durchschnitt über alle f hoch i von, ja, und top ist eben q kreuz q. Ja, die Frage ist, wie lange dauert das? Also erstmal Durchschnitt von wie vielen f hoch i's muss ich da ausrechnen? Maximal.
Mächtigkeit von Q viele?
Mächtigkeit von Q viele ist ein Vorschlag.
Wahrscheinlich nicht der richtige.
Er muss sich angucken. Ja, nicht,
also Q kreuz Q hat ja n Quadratelemente, wenn Q n Elemente hat. Und eine Kette darin kann höchstens die Länge n Quadrat plus 1, glaube ich, haben. dass spätestens dann ist man halt in dem Fall bei der leeren Menge angelangt.
Also wenn ich davon ausgehe, dass mich allerdings dann der erste Schritt in dieser Kette ja keine Berechnung kostet, das ist völlig egal. Also ich muss quadratisch oft iterieren. Ne? Also eine Kette, die ist natürlich nicht in Q kreuz Q, sondern in Potenzmenge von Q kreuz Q. Aber ich kenne eben die Struktur von dieser Potenzmenge. Ich weiß, wenn ich da eine absteigende Kette habe, ja, dann muss ich ja in jedem absteigenden Schritt muss ich ja ein Element von Q kreuz Q wegwerfen. Das kann ich also nur so oft machen, wie Q kreuz Q Elemente hat. Also quadratisch oft. Nicht? Also das hier, nicht? Also.
Aber warum müssen die Ketten überhaupt echt absteigend sein? Wir haben doch eigentlich im Prinzip nur eine Relation, die uns auch gleich erlaubt, oder?
Genau, ja, überlegen wir uns, was passiert, wenn diese Kette irgendwann mal nicht echt absteigt?
Dann sind wir fertig.
Dann stabilisiert sie, nicht? Nicht sobald einmal f nichts tut, also der nächste Schritt wird dann ja erreicht, indem ich wieder f anwende und so weiter. Ja, also ich interessiere mich tatsächlich nur für den echten Abstieg. Mhm. So, nicht? Also im O von n Quadrat Iteration. Indem ich also jedes Mal f anwende auf eine Menge, die ich schon ausgerechnet habe. Okay. Wie lange dauert das f anzuwenden? Ja, also das und umgekehrt können wir ignorieren. Das ist also ein Faktor 2 da drin. Weil wir O-Notationen machen, ist uns das egal. Ja?
Ja, wir prüfen es x, y oft. Wir prüfen es ja für jedes Paar xy.
Ja.
Und das ist auch wieder jedes Paar in Q kreuz Q, also auch n Quadrat mal.
Das ist also n Quadrat mal. Und wie lange dauert es, ist für ein einzelnes Paar xy zu prüfen?
Potenziell maximal n.
Alpha mal.
Jawohl. Achso, nee. Also man muss jedes x' prüfen. Und dafür schauen, ob ein y' Strich ist, nochmal alle. Das ist also nochmal n Quadrat.
Nochmal n Quadrat, nicht? Also naiv implementiert ist das also nochmal pro Anwendung von f hoch s, ne, haben wir also nochmal n hoch 4, ja?
Toll! Jetzt sind wir also bei n hoch 6. Ist Polynomial, okay. Das ist alles noch schön.
So, naiv ist das also O von n hoch 4. Ja. Das ist jetzt ein bisschen, also das mit dem O von n hoch 4, das ist also schon so ein bisschen übernaiv jetzt abgeschätzt. Ich gebe natürlich in die Eingabemenge, gebe ich rein die Größe der Repräsentation von meinem LTS. Und dann ist schon so ein bisschen die Frage, was ich da als Größe natürlich sehe. Und wenn ich zum Beispiel sowas mache wie das LTS als eine Inzidenzmatrix hinschreiben. Ja. Sagen wir mal, die Anzahl Aktionen betrachte ich als konstant. Ja, das ist ja sinnvollerweise so. Nicht? Dann ist also die Inzidenzmatrix wieder quadratisch groß. Ja, also dann wäre also in Wirklichkeit n die Eingabegröße Quadrat von dem, was wir hier im Moment unterstellen, dann ist es also nur noch n hoch 3. Ne? Aber also wenn wir jetzt hier schreiben, n gleich Größe von Q, ne, dann ist das also so dramatisch, aber in Wirklichkeit ist natürlich die Eingabe größer als die Größe von Q, nämlich quadratisch groß. Okay, aber immerhin ist es also ein polynomieller Algorithmus und es gibt Varianten davon, die ich glaube, n hoch 1,5 laufen oder sowas, Page und Target. Okay, dann bleibt nur noch eine Frage übrig, die wir in einer verbleibenden Viertelstunde klären wollen, nämlich, warum Gottes Willen das Ding Partition Defined? geöffnet hast. Okay, eine Partition kann ich sehen. Das ist die, mit der wir am Anfang da reingehen. Eine etwas grobe Partition, nämlich die, die also nichts weiter unterteilt, sondern einfach alles für äquivalent erklärt. Wir nehmen Stück für Stück Paare raus, aber wenn ich aus einer Äquivalenzrelation ein Paar rausnehme, dann kommt da ja beileibe keine Äquivalenzrelation raus zunächst mal. Ne? Formulieren wir das mal als Lemma. F bewahrt Äquivalenzrelationen überhaupt nicht. Wenn das so ist, ja, wir gehen ja am Anfang mit einer Äquivalenzrelation rein, nämlich der, die alles für äquivalent erklärt, nicht? Dann wäre also jeder Schritt in unserer Iteration eine Äquivalenzrelation, was eben den Begriff Partition Refinement erklärt. Nicht? Also ich verfeinere immer eine Äquivalenzrelation zu einer noch feineren, die also mir Dinge unterscheidet in jedem Schritt. Warum interessiert mich das überhaupt nun? Das interessiert mich unter anderem aus algorithmischen Gründen, also aus Gründen der Einschätzung der Effektivität dieses oder der Effizienz dieses Algorithmus. Denn wenn ich mir überlege, was typischerweise so eine Verfeinerung einer Äquivalenzrelation tut, naja, also ich fange mal irgendwie so an, ja, also was weiß ich habe hier alles äquivalent, dann unterteile ich das mal in drei disjunkte Teile. Jedes von den Dingen unterteile ich wieder und so weiter. Ja. Das suggeriert, wenn auch, ich wäre natürlich kein Beweis da, aber das suggeriert zunächst einmal, dass die erwartete Laufzeit von dem Ding, also die erwartete Anzahl Iterationen, nicht etwa linear, sondern in Wirklichkeit eher logarithmisch sein wird. Ja. Klar, beweisen tut es das nicht. Also vielleicht ist das ja immer so, dass das, also diese, ne, also das, also Bilder beweisen gar nichts. Ja. Ich könnte nämlich auch ganz andere Bilder malen, wo ich also in jedem Schritt immer nur hier rechts ein einzelnes Element von meiner Äquivalenzklasse abknapse. Das könnte ja auch sein, dann wird es doch wieder linear lange dauern. Ja. Aber man denkt irgendwie, dass das vielleicht nicht das tatsächliche Verhalten nachher sein wird. Hm? Gut, also jedenfalls Beweis. Ja, gut. Was ich jetzt in Wirklichkeit zeige, ist sogar, dass das F diese Eigenschaften alle getrennt bewahrt.
Sei
R-Äquivalenz, ja. Also Eck. So, dann ist FR reflexiv zum Beispiel. Nicht? Was muss ich zeigen? Wenn ich zweimal dasselbe x habe und hier mit Alpha nach x' gehe, muss ich hier das nachbauen können mit einem weiteren x', was dann also wieder in Relation R ist. Dann die nehmen dasselbe, nicht? Denn R ist ja reflexiv, also stehen die hier in Relation. Zweitens Symmetrie, nicht? Also wenn x in Relation FR zu y steht, jetzt hier mit einer Transition von Y anfangen. Y macht den Übergang von Alpha nach Y'. So, und ich muss jetzt hier etwas finden, nicht, das also x als Übergang macht, nicht, nach x', sodass das in Relation R steht. So, ich weiß, dass x schon in Relation fr zu y steht. Das heißt, ich finde weil y diesen Übergang macht, ja, finde ich also hier x', sodass, jetzt müssen wir auch vorsichtig sein, jetzt diese die Relation jetzt in dieser Richtung gilt. Ja. Das ist das, was ich aus der und umgekehrt Bedingung da jetzt in diesem Falle bekomme. Und weil aber R symmetrisch ist, klappt es dann noch umgekehrt. Das ist im Grunde der unübersichtlichste Fall, weil es ist eigentlich was Einfaches, aber man kann kein schönes Diagramm dazu malen. Und das Letzte, das ist komplizierter, aber wieder schöner zu malen. Nicht Transitivität, haben wir also hier so eine Situation hier, wo x in Relation fr zu y steht und y in Relation fr zu z. Naja, dann setze ich voraus, ich hätte hier so ein x' als Alpha-Nachfolger von x und ich muss hier ein z' finden. Naja, zunächst mal finde ich ein y', das ein Alpha-Nachfolger von y ist und in Relation r zu x' steht. Und aus diesem Nachfolger bekomme ich wiederum per Definition von fr hier einen Nachfolger von z', der wieder in Relation r steht. Und hier bekommen wir ebenfalls die Relation r jetzt von x' nach z', da r transitiv ist. Ja. Okay, nicht? Damit also das f bewahrt Äquivalenzrelation, daher der Name Partition Refinement. Und das sagt uns gleichzeitig eben auch, es beweist wieder erneut ein Faktum, was wir schon mal gesehen haben und was natürlich einen sehr ähnlichen Beweis hatte, nämlich, dass Bisimilarität selbst eine Äquivalenzrelation ist. Zumindest beweist es das im Endeffekt. Ja. Okay, und ja, jetzt sehen wir auch zum Abschluss, warum das mit der Omega-Stetigkeit leider tatsächlich nicht hinhaut im Unendlichen. Im Endlichen haben wir gesehen, ist sie trivial, da ist ja einfach die Äquivalenz in Monotonie, und im Unendlichen stimmt das eben leider nicht, da ist also f nicht Omega-stetig. Das sieht man wie folgt. Stellen wir uns zwei LTS vor, unendlich jetzt. Eins, das besteht aus, also die Labels sollen immer A sein, die selber, die kannst du haben. Das besteht aus immer länger werdenden endlichen Pfaden. Und hier stellen wir uns vor ein zweites.
Beim unendlich langen Pfad.
Naja, mit denselben Dingern.
Ja,
nicht?
Und das hat man ja schon mal.
Und einem unendlich langen, nicht? So. So, was macht Partition Refinement, wenn ich jetzt die beiden als 1 ansehe? Ja? Also 1, was zufällig jetzt aus zwei Teilen besteht. Wenn ich sage, jetzt iteriert dieses F-Muster. Was passiert beim ersten Mal? Also am Anfang ist alles äquivalent. Ne?
Ja, es wird alle Verbindungen zwischen dem, der nur einmal A machen kann, und allen anderen wegreißen. Oder zwischen dem Endpunkt von dem, der einmal A sagt, und allen anderen.
Ja, generell. Nicht? Was unterscheidet das F? Nicht? Also das F, das Ent, also die Bedingung, die hier an x-y' gestellt wird, die ist ja zunächst mal am Anfang void. Nicht? Also da wird geguckt, ob die in Q-Kreuz-Q sind. Also das sind sie erstmal. Ne? Also es wird immer nur geguckt, also es werden alle die Paare rausgeworfen, sodass der eine einen Schritt machen kann, den der andere nicht nachmachen kann. Ja? Mit anderen Worten, die können alle, fast alle Zustände können immer genau einen A-Schritt machen, bis auf die hier am Ende. Ja? Also es wird, werden also aus Q rausgeworfen, alle die Paare, die bestehen aus hier einem Deadlock und hier einem Nicht-Deadlock. Also. Nicht? Im ersten Schritt unterscheiden wir gerade genau Deadlocks und Nicht-Deadlocks. Aha, das hat also was zu tun mit Lookahead. Ja? Im zweiten Schritt können wir jetzt, also, ne, also im zweiten Schritt unterscheidet jetzt, also F von U kreuz U. Also F von Q kreuz Q gibt mir als Ergebnis alle Paare XY, sodass X ein Deadlock ist, genau dann, wenn Y ein Deadlock ist. So, im zweiten Schritt, ja, wenn ich darauf jetzt F anwende, dann bekomme ich ja, alle Paare, sodass ja, erstens die Schritte beidseits nachgemacht werden können und zweitens die Punkte, wo ich dann hinkomme, äquivalent sind, also und zwar äquivalent in dem Sinne, dass entweder beide ein Deadlock sind oder beide kein Deadlock. Das heißt, im zweiten Schritt unterscheide ich jetzt zum Beispiel so einen Punkt hier, der in einem Schritt in einen Deadlock läuft, von so einem Punkt hier oder so einem, ja, der erst in zwei Schritten in einen Deadlock läuft. Und so weiter und so weiter. Ja, also ich habe also, wenn ich die Kette raufgehe, ja, dann habe ich immer weiter und look ahead, aber immerhin. Ja, das heißt, es bleiben immer, Moment, was wird, so, dabei muss also was passieren hier mit diesem hier. Ja, Moment, was kommt da jetzt raus? Achso, ja. Also, was übrig bleibt, ist diese beiden Punkte. Ja? Die werden auch durch beliebigen Lockerheit nicht unterschieden. Ja? Nicht? Also, na, also das, ich kann hier, also hier alles, was da passiert, kann ich hier nachmachen. Ich stelle nicht fest, dass ich dieses Unendliche, diese unendliche Sequenz, die ich hier links davon habe, rechts, dass ich die hier links nicht nachmachen kann, das stelle ich mit endlichen Lockerheit nie fest. Nicht? Deswegen wird also der Partition Refinement Algorithmus, der natürlich hier kein wirklicher Algorithmus ist, sondern nur ein Verfahren abstrakt gesehen, nicht? Der wird mir also hier das falsche Ergebnis liefern. Er wird die beiden hier für äquivalent erklären, obwohl sie es nicht sind. So, oh, noch Fragen.
Ja, unendlich ist böse.
Unendlich ist böse, ja. Ja, ja, aber nicht unrealistisch, nicht? Also es, man kann eben unendliche Prozesse auch mit endlichen Termen hinschreiben. Ne? Gut, jetzt, wir stark überlegen, ob ich jetzt ein CCS, eine CCS-Definition finde, die mir das Ding noch definiert, irgendwie, aber könnte schon sein.
Wobei die Frage dann wieder ist, wie sinnvoll ist so eine unendliche Definition dieser Art? Weil wenn man sie in endlicher Zeit nicht unterscheiden kann. Also,
naja, ich kann sie schon in endlicher Zeit unterscheiden. Also das ist nicht gesagt, ja, sondern also wenn ich hier muss ich mal sicher, wenn das System losläuft, dann muss ich hier in irgendeinen dieser Zweige reinlaufen und ich werde, wenn ich mich hier entscheide, in diesen Zweig reinzulaufen, ja, werde ich sehr wohl merken irgendwann, dass ja, dass da ein Unterschied besteht. Und wenn ich mir dieses Bisimulationsspiel angucke, ja, also Spoiler, wird das in endlicher Zeit gewinnen. Ich weiß nur nicht, wie lange es dauert. Das hängt eben davon ab,
okay,
wie sich ein Duplicator entscheidet. Ja.
Es kann eine abzählbar unendlich lange Zeit sein.
Nein, nicht? Nein. Er gewinnt immer in endlicher Zeit. Die ist nur nicht beschränkt.
Ja, okay. Nicht beschränkt.
Nicht beschränkt, aber endlich. Ja, ja, die unterschiedlichen Zahlen also sind.